Здравейте, Бог, Буна, здраво, liebe Balkan-Freunde und willkommen zur ersten Ausgabe meines Podcasts in diesem Jahr. Aber Achtung, das ist immerhin die fünfte Folge insgesamt. Das will ich nur mal betonen. So, wir sprechen heute über besorgte österreichische Politiker, die nicht nur ihre eigenen Grenzen dicht machen wollen, sondern auch von anderen Nachbarländern mit Nachdruck verlangen, dass sie ihre Grenzen schließen. Und die Österreicher bieten sogar ihren Nachbarn ein paar Soldaten an, die sollen bei der Durchsetzung von Grenzschließungen entlang der Balkanroute helfen. Ich sage da nur, so viel Solidarität hat die EU lange nicht gesehen. Und ich habe auch vor ein paar Stunden mit Sandra Kusravi gesprochen. Sie arbeitet für die gemeinnützige Organisation Schüler helfen Leben, die verschiedene Projekte in Südosteuropa unterstützt. Und Sandra war vor Ort und wir haben uns über ihre Eindrücke und Erfahrungen entlang der Balkanroute unterhalten. Aber nun zu dem heutigen Treffen in Wien. Insgesamt 18 Minister aus 9 Balkanländern hatte der österreichische Außenminister eingeladen und alle sind gekommen, um über Lösungen der Flüchtlingskrise zu diskutieren, sprich über Grenzen aller Art, also über Obergrenzen, NATO-Drahtgrenzen, begrenzte gesamteuropäische Lösungen, grenzwertige politische Vorschläge, Grenzpolizisten, überhaupt eine grenzenlose Diskussionsbereitschaft. Und ich möchte die österreichische Innenministerin zitieren, die auf der Pressekonferenz nach dem Treffen Folgendes gesagt hat: Wir wollen eine Kettenreaktion der Vernunft. Ja, Vernunft ist auch relativ, kann man sagen. Ja, jedenfalls Deutschland wurde nicht eingeladen. Logisch könnte man meinen, ist auch kein Westbalkanstaat. Griechenland hat auch keine Einladung bekommen. Es hieß, bei der Konferenz handle sich um ein festes Format. Daher sei Griechenland nicht eingeladen, erklärte das österreichische Innenministerium. Dabei wissen wir alle, liegt Griechenland auf der Balkanroute und es ist, wenn man so will, der südliche Ausgangspunkt der Balkanroute. Und die Lage im Moment dort ist besorgniserregend. Denn also der Grund ist, dass seit Sonntag im Norden des Landes an der Grenze zu Mazedonien die dortigen Behörden, also die mazedonischen Behörden, keine Flüchtlinge aus Afghanistan mehr ins Land lassen. Sie schicken sie zurück nach Griechenland und Griechenland ist überfordert und alleine gelassen. Und der Ton zwischen den Ländern wird rauer. Griechenland will von Mazedonien, dass dies die Grenzen wieder öffnet, sodass es zu keinem Rückstau auf der griechischen Seite kommt. Österreich will Klartext von Deutschland. Deutschland sagt nichts. Ungarn sagt, wir wollen eine Volksabstimmung über das System der EU-Flüchtlingskontingente. Das hat zumindest heute der Ministerpräsident von Ungarn gesagt, Viktor Orban. Ein genaues Datum hat er nicht genannt. Nur zur Info, nach diesem Verteilungssystem soll Ungarn insgesamt 2100 Flüchtlinge aufnehmen. Ob es das will oder nicht, das entscheidet die Volksabstimmung. Und da sind auch noch die Visegrad-Staaten und die gießen auch noch Öl ins Feuer. Und überhaupt eskaliert so ziemlich alles im Moment. Ich bin an sich ich habe eine sehr optimistische Grundhaltung, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass die EU auf einen politischen Selbstmord zusteuert. Aber die wichtigste Frage ist jetzt erstmal, wie geht es den Menschen vor Ort, wie geht es den Helfern, den Einheimischen, den Flüchtlingen? Und darüber habe ich mit Sandra von Schüler helfen Leben heute Nachmittag gesprochen. Hier das Interview.
Hallo, hier spricht Sandra.
Hallo Sandra, da bin
Hallo,
ich.
Hallo Rainer.
Hi, da Hi. Bin ich wie versprochen fast pünktlich. Was nicht immer einfach ist für mich, aber egal. Jedenfalls danke ich dir, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir jetzt über deine Reise entlang der sogenannten Balkanroute zu sprechen. Du hast erzählt, du warst Anfang des Monats in Kroatien, Serbien und Mazedonien, richtig?
Genau, und in Slowenien auch noch.
Ach, in Slowenien auch noch. Ja, genau. Ja. Das ist ja fast die komplette Balkanroute.
Stimmt.
Erzähl mal, wo seid ihr konkret gestartet und welche Orte habt ihr denn besucht in der einen Woche?
Gerne. Also wir sind gestartet in Zagreb, Da sind meine Kollegin und ich angekommen, haben uns dann ein Auto genommen und haben dann relativ spontan beschlossen, noch einen Abstecher nach Ljubljana zu machen, weil wir dort eben auch ein Projekt unterstützen. Das haben wir uns dann angeschaut. Das findet statt in so einem Heim für Asylsuchende in Slowenien. Und dann sind wir von dort aus weitergefahren nach Kroatien, auch noch an so einem Lager vorbei an der slowenisch-kroatischen Grenze. Und von dort aus ging es dann weiter nach Serbien und schließlich nach Mazedonien.
Du hast jetzt erwähnt, dass ihr mehrere Lager oder Auffangeinrichtungen, ich weiß gar nicht mehr, wie man die nennt, besucht habt. Wie einfach oder wie schwer war das denn überhaupt, da reinzukommen?
Sehr unterschiedlich. Also ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist Transit Camp. Aha. Und das war eigentlich bei allen so, dass man sich vorher anmelden musste, ganz offiziell mit Passkopie, was dann an das jeweilige Innenministerium geht, die dann eine offizielle Autorisierung ausstellen müssen. Und es geht auch gar nicht individuell, sondern immer nur über eine NGO, die bereits in dem jeweiligen Transit Camp aktiv ist und da auch registriert oder akkreditiert ist. Und das haben wir auch gemacht. Und trotzdem war das in Kroatien, da gibt es jetzt ein relativ noch nicht so altes Lager, was die anderen, also es gab vorher halt so verschiedene Lager, die entstanden sind und jetzt ist ein neues geschaffen worden in Slavonski Brod, was die anderen eben ablöst und das Ganze auch so zentralisiert. Und obwohl wir da eben also angemeldet waren seit über einer Woche und eigentlich auch das Okay schon gekommen ist, hatten wir dann vor Ort doch nochmal, also nicht wirklich Probleme reinzukommen, aber wir wurden nochmal sehr genau gefragt, wer wir sind und was wir wollen und warum wir das Camp besuchen wollen und so weiter. Mhm.
Du hast ja jetzt gerade Slavonski Brod erwähnt. Ich habe auch gelesen, das hat Platz für 5000 Menschen. Wie viele, also zumindest stand das in den Nachrichten, ich war selber nicht dort vor Ort. Wie viele waren es denn, als ihr die Einrichtung besucht habt? Ich frage deswegen, weil als ich im Herbst, im September entlang der Balkanroute war, waren viele Lager einfach leer. Also die waren bereit, Menschen zu empfangen, aber die waren leer. Wie sah es denn in Slavonski Brod aus?
Sehr ähnlich, also wie du auch sagst, genau. Wir haben halt selber vor Ort gehört, dass das Camp sogar Kapazitäten für 6000 Menschen hat. Mhm. Und es ist richtig so in auch eben sechs Sektoren, jeweils 1000 Personen untergliedert ist. Und diese Sektoren sehen aber im Grunde so aus, dass es dann jeweils ein riesiges Zelt ist, wo dann 1000 Menschen reinkommen könnten. Und die waren aber allesamt leer. Mhm. Also in keinem Zelt waren Menschen. Und die einzigen, also die Menschen, die in dem Camp waren, das waren ein paar hundert. Also ich würde sagen auch deutlich unter 1000. Mhm. Und uns wurde halt auch gesagt, also diese großen Zelte sind auch beheizbar. Da stehen zwar, also sind auch Schlafmöglichkeiten vorhanden. Es war aber auch keines der Zelte geheizt, weil es dann doch zu teuer war. Und wir haben nicht so richtig rausgefunden, ob das jetzt daran liegt, dass man irgendwie, also ob die Zelte jetzt von vornherein nicht geheizt werden, damit die Leute halt gar nicht erst bleiben oder ob die Leute einfach auch gar nicht bleiben wollen oder sollen und die Zelte deswegen irgendwie kalt sind und leer stehen. Mhm. Was aber auf jeden Fall, glaube ich, also auch klar ist, dass die meisten Menschen diese ganzen Länder ja tatsächlich nur als Durchreisestationen betrachten und von daher auch selber ein Interesse dran haben, so schnell wie möglich weiterzukommen. Und das sieht dann in Slavonski Brod zum Beispiel so aus, dass ein Zug ankommt, der inzwischen auch so umgeleitet wird, dass der direkt im Lager hält und an keinem anderen Bahnhof mehr stoppt, sodass die Leute dann aussteigen, direkt in diesem Lager quasi schon aussteigen, dann durchlaufen sie da verschiedene Stationen, einmal so einen Registrierungsprozess, dann so einen medizinischen Check. Und dann gehen sie noch weiter durch so eine Art NGO-Zelt, wo sie irgendwie ein paar Klamotten kriegen können und noch ein paar Schokoriegel. Und dann geht es im Idealfall nach 2 Stunden und so auch schon wieder in den Zug, der sie dann zur nächsten Grenze transportiert. Mhm. Und das heißt, das ist so ein bisschen von beiden Seiten, also sowohl von den Flüchtenden selbst, dass die eigentlich gar nicht so lange bleiben wollen und nur die zum Beispiel krank sind oder sehr kleine Kinder haben und sich ausruhen müssen, die bleiben dann halt ein paar Stunden länger oder auch mal eine Nacht. Aber eben sonst nicht. Und wir hatten aber auch gleichzeitig den Eindruck, dass auch die Lagerverwaltung selbst die Menschen jetzt auch nicht gerade dazu aufmuntert.
Zu bleiben, oder
was? Ja, genau.
Ja, du hast gesagt, genau. Lass mal über kroatische Politik sprechen, weil mich würde das interessieren, weil du meintest, der Zug kommt und dann werden die direkt wahrscheinlich an die slowenische Grenze transportiert. Im Moment hat ja Kroatien ziemlich viel mit sich selbst zu tun. Also im Moment gibt es echt viele hausinterne Probleme, vor allem mit der neuen Regierung und mit einigen Politikern oder sogar mit Ministern, die ihre Vergangenheit leugnen. Die Frage ist, wo sind da die Flüchtlinge? Reden die Politiker drüber? Schreiben die Medien drüber? Existieren die überhaupt?
Also ich kann es nicht ganz genau aus eigener Erfahrung beurteilen, weil ich die kroatischen Medien dafür zu schlecht kenne und sie auch nicht so direkt verfolge, sondern eher, was hier in deutschen Medien über Kroatien gesprochen wird. Aber trotzdem war das natürlich auch immer ein Gesprächsthema mit zum Beispiel NGO-Mitarbeitenden vor Ort. Und was wir halt immer wieder gehört haben und die wiederum natürlich sehr wohl auch die politischen Diskussionen und den Diskurs und so weiter gerade über Flüchtlinge mitverfolgen, weil es halt ihre Arbeit direkt betrifft. Und was wir halt immer wieder gehört haben, ist, dass es schon große Bedenken gibt, gerade angesichts des letzten Regierungswechsels und das schon sehr deutlich geworden ist, dass die Regierung ein ganzes Stück weiter nach rechts gerückt ist und sich auch ziemlich klar gegen Flüchtende positioniert. Mhm. Aber insofern, dass man sagt, wir tun gerne alles, um diese Menschen zu unterstützen, durch unser Land zu reisen.
Ja,
wie genau. Zum Beispiel auch, wir stellen gerne kostenlose Züge bereit und diese Transit-Camps. Und das ist wirklich alles sehr gut durchorganisiert. Aber wir wollen eben auf keinen Fall, dass diese Menschen in unserem Land bleiben. Mhm. Und dafür tun wir eben auch alles. Also, dass wir ihnen jetzt irgendwie, man macht es ihnen jetzt, wie gesagt, also man informiert sie dann vielleicht nicht sehr proaktiv über die Asylmöglichkeiten in Kroatien und das gehört zum Beispiel dazu oder was auch, was wir gesehen haben, es wird gerade an der serbisch-kroatischen Grenze ein Heim gebaut für künftige Asylsuchende, also für Menschen, die sich dann doch entscheiden, in Kroatien einen Asylantrag zu stellen. Und dieses Haus, also das hat gerade mal Platz für 100 Menschen, was auch nicht besonders viel ist, wenn eine Regierung ein Interesse hätte, dass Menschen in ihrem Land bleiben. Und es ist, also was noch viel erschreckender ist, es ist umgeben von einer ganz hohen Mauer und es ist mitten auf so einem Feld, direkt neben der Grenze. Mhm. Und da ist überhaupt keine Infrastruktur. Es sieht von außen wirklich sehr, naja, im besten Fall nicht sehr einladend aus. Mhm. Und das, finde ich, spricht auch so ein bisschen für sich, wie man irgendwie so, also was für eine Position die Regierung der eigenen, ja, den Flüchtlingen und so der Asylpolitik gegenüber hat. Und was ich auch noch eine sehr erschreckende Aussage fand, was ich aber nicht bestätigen konnte und was vielleicht auch nur ein Gerücht ist, aber wir haben eben auch aus diesem Transitcamp von einer NGO-Mitarbeiterin gehört, in Slavonski Brod, dass die Regierung, also der neue Innenminister, nachdem er 2 Wochen im Amt war, verkündet hätte in Richtung Serbien, bitte schickt uns keine Leute mehr, weil unser Camp voll ist.
Und wie haben die Serben darauf reagiert? Oder das weißt du nicht, das ist jetzt wirklich nur
unbestätigt? Das weiß ich nicht genau. Ich meine, ich weiß nur, dass das auf jeden Fall nicht den Tatsachen entspricht, weil das Camp bei weitem nicht ausgelastet ist. Aber ich kann mir eben auch gut vorstellen, dass solche Aussagen natürlich sehr gefährlich sein können, weil die dann halt eventuell wieder zu Verzögerungen oder zu Rückstauen an der jeweils vorherigen Grenze führen und so weiter.
Und wo entsteht dieses Haus? Nur zur Information, du meintest an der kroatisch-serbischen Grenze, wo ist das?
Genau, das ist in Tovarnik.
Ach, Tovarnik, da war ich ja auch im September.
Da war sehr viel los letztes Jahr, genau.
Genau, ich weiß. Da würde mich Folgendes interessieren. Als ich dort war, habe ich ja auch mit den Menschen vor Ort gesprochen, die in Tovarnik leben. Und viele waren zu dem Zeitpunkt, also da muss man dazu sagen, da kamen täglich ca. 2000 Flüchtlinge in dieses kleine Dorf. Und ich habe mit den Dorfbewohnern gesprochen und die waren eigentlich sehr engagiert, sehr offen, weil die ja selber in den 90ern Binnenflüchtlinge waren. Diese Gegend wurde ja von serbischen Separatisten um Vukovar herum ja bombardiert. Viele Häuser, das hast du ja auch selber gesehen, haben noch Einschusslöcher. Wie jetzt 6 Monate später, weil wie gesagt, ich war im September, 6 Monate später, wie reagieren die Kroaten, also die Dorfbewohner auf die Flüchtlinge Oder auf dieses Haus. Also.
Also ich glaube, sehr unterschiedlich. Also zum einen, genau, ist es tatsächlich, ist dieses Dorf inzwischen komplett leer, weil da einfach niemand mehr ankommt und auch niemand mehr durchreist. Das wird jetzt ja alles über Slavonski Brod eben geleitet. Und also was uns schon auch immer wieder begegnet ist, ist das, was du eben auch beschrieben hast, dass die Menschen sich sehr erinnert fühlen an ihre eigene Vergangenheit, die eben auch von Flucht und Vertreibung und Krieg gekennzeichnet war, und dass sich daraus heraus eben so eine sehr große Hilfsbereitschaft auch in der Bevölkerung ergibt. Und das ist schon, glaube ich, auch nach wie vor die vorherrschende Stimmung. Auf der anderen Seite hat dieses Bild oder diese Haltung auch schon so ein bisschen Risse bekommen. Also, und zum Beispiel eine Entwicklung, die dem entgegenläuft, sind zum Beispiel hier die Ereignisse von Köln zur Silvesternacht, die da sehr stark besprochen oder in den Medien aufgegriffen wurden. Ach, ja. Und das wiederum hat auch zu einer sehr großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Und wir haben auch von mehreren NGOs gehört, dass die Stimmung dadurch bei einigen Menschen zumindest auch gekippt ist. Also in Richtung irgendwie gegen die Flüchtlinge und auch so Aussagen gefallen sind, wie schickt sie zurück und die sollen auf keinen Fall hier bleiben. Und wie, was dieses Haus, dieses Asylbewerberheim selbst angeht, ist es schwer zu sagen. Also es ist auch noch nicht ganz fertiggestellt, es befindet sich noch im Bau. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, dass es, zum einen, dass es nicht sehr offensiv beworben wird sozusagen, sondern dass jeder so ein bisschen weiß, was es ist, aber keiner redet so richtig darüber. Und ja, vielleicht eher ist es noch so eine Art Gleichgültigkeit, aber also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also weder in die eine noch in die andere Richtung, dass es jetzt total abgelehnt wird, noch dass man irgendwie sagt, so ja, hier werden bald Menschen wohnen, die irgendwie auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung sind und das ist gut so. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm.
Als ich im September noch da war, waren sehr viele NGOs vor Ort und sehr viele Helfer. Wie sieht es denn, du hast ja bestimmt auch mit vielen gesprochen, wie sieht denn ihr Alltag aus? Also kannst du mir das beschreiben? Was machen die?
Also gerade die NGOs, also ich meine, wir haben vor allem mit einer NGO zusammengearbeitet in dieser Region, auch schon im September. Das ist die Youth Peace Group Danube. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sitzen eigentlich in Vukovar, haben aber ganz viel in Tovarnik organisiert. Mhm. Und damals...
ist eine kroatische NGO.
Genau, das ist so eine kroatische NGO. Mhm. Und damals lief das tatsächlich, also was die halt alle sagen, es gab damals irgendwie keine Koordination und niemand, der das so ein bisschen von oben alles so gemanagt hat. Das war manchmal schwierig, aber auf der anderen Seite war es auch gut, weil jede NGO und eben auch tatsächlich jeder Mensch aus der Bevölkerung einfach irgendwas machen konnte. Und das haben auch tatsächlich viele gemacht. Die haben einfach morgens ihr Auto vollgepackt mit Brot und Wasser und noch ein paar anderen Nahrungsmitteln und sind dann losgefahren und haben es verteilt. Wenn es leer war, sind sie wieder irgendwie einkaufen gegangen und haben das nochmal gemacht, solange sie konnten. Und das hat... das war halt irgendwie auch so schön zu sehen, dass einfach so viele Menschen so spontan geholfen haben. Und das hat sich inzwischen halt total verändert, weil, wie gesagt, wenn man jetzt helfen möchte und unterstützen möchte, dann muss man sich in dieses in dem Transitcamp in Slavonski Brod erstmal akkreditieren lassen. Das ist aus der Ecke, Torvarnik oder Vukovar, ja auch schon, da fährt man über eine Stunde Auto hin. Dann müssen sich auch freiwillige Helfer persönlich vorstellen für diese Akkreditierung. Dann können sie ein paar Tage später wiederkommen, versuchen, ob sie da reinkommen. Es kann aber passieren, dass sie dann von der Lagerverwaltung nicht reingelassen werden und so weiter und so fort. Und das heißt, das ist alles viel, viel schwieriger geworden. Und man muss es halt viel mehr planen inzwischen. Mhm. Und dann kommt auch dazu, dass zum Beispiel das Rote Kreuz eigentlich die größte NGO ist in diesem Lager, was da auch so, die so ein bisschen da die Verwaltung und Koordinierung übernommen haben und inzwischen auch fest angestellte Mitarbeitende haben, die eben die Arbeit von den Freiwilligen ersetzen. Weshalb halt auch so freiwillige Helfer, also nicht nur, dass es irgendwie schwieriger geworden ist, für sie aktiv zu sein, aber sie auch gar nicht mehr so stark gebraucht werden wie vorher.
Ja, und über die Dauer, das ist auch schwierig, da langfristig wirklich freiwillig tätig zu sein, denke ich.
Ja, das stimmt.
Sandra, du hattest ja erwähnt, die letzte Station war Mazedonien, Skopje. Richtig?
Genau.
Und Mazedonien ist ja besonders betroffen, hat auch in den letzten Wochen ja noch mehr Zaun gebaut und im Moment lässt das Land nur Syrer und Iraker durch und andere werden zurückgeschickt nach Griechenland. Also soweit ich weiß und soweit ich das irgendwie verfolgen kann, ist die Situation im Moment ziemlich dramatisch und Mazedonien ist selbst überfordert. Wie diskutiert man denn da darüber, da auf den Straßen von Skopje, in Cafés, in den Schulen? Du hast ja da einen direkten Überblick und Einblick.
Also auch wiederum sehr unterschiedlich. Also den Einblick, den ich bekommen habe, war es auch von einer Organisation, die wir unterstützt haben, nämlich eine Kampagne zu machen und verschiedene Workshops in Skopje, aber auch noch in 5 anderen Städten in Mazedonien zu organisieren. Und es ging halt um Flüchtende, warum flüchten die Menschen, was für Probleme haben sie auf der Flucht und so weiter.
Mhm. Aber und das an Schulen oder?
Nee, also nicht ausschließlich. Das war halt, das waren halt so Workshops, die waren offen für alle. Die haben, glaube ich, teilweise an Schulen stattgefunden, aber teilweise auch an Universitäten.
Mhm. Und war das Interesse groß?
Ja und nein. Das war auch sehr interessant für die Organisation selbst, weil sie meinte, manchmal hatten sie 30 Menschen in diesem Workshop sitzen und manchmal 2. Ach, und das war halt sehr unterschiedlich. Und sie haben dann auch selber noch ihre Konzepte dadurch irgendwie aber auch nochmal anpassen können, dass sie halt also sowohl mit großen als auch mit kleinen Gruppen gearbeitet haben. Und sie haben halt viel zum Beispiel auch mit Rollenspielen gearbeitet, um einfach mal so einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Ja. Und es war also auch wiederum von den Reaktionen sehr unterschiedlich. Sie meinten, sie hatten viele Menschen da drin sitzen, also viele auf der einen Seite viele Menschen, die eh schon positiv Flüchtlingen gegenüber eingestellt sind und auch schon Erfahrungen mit Hilfe oder selber mit also unterstützt haben. Und sie hatten aber auch viele Menschen, die Angst hatten, weil sie irgendwie der Politik nicht vertrauen oder Mazedonien ja sowieso gerade ohne feste Regierung ist und vor Neuwahlen steht und so weiter und sie irgendwie nicht so genau wissen, wo das alles hinführt. Und sie hatten teilweise aber auch Menschen drin, die ganz offen rassistisch waren, ganz offen gegen Flüchtende gesprochen haben und mit all dem mussten sie umgehen. Das heißt, ich glaube, gerade in Mazedonien ist das Bild total divers. Also es gibt... Also und ich meine, es liegt so ein bisschen in der Natur auch unserer Arbeit, dass wir halt eher mit den Menschen gesprochen haben, die pro Flüchtende sind und die eben ganz viel ehrenamtlich und neben ihren Hauptjobs noch organisieren und machen. Deshalb ist das Bild natürlich für mich so ein bisschen gefärbt, weil ich halt viel mehr mit solchen Menschen gesprochen habe. Mhm. Aber alle eigentlich auch erzählt haben, dass die Stimmung sich tatsächlich auch immer mehr verändert.
In Richtung?
In Richtung Ablehnung den Flüchtenden gegenüber, aber auch in Richtung irgendwie Vertrauensverlust in die eigene Regierung mit dieser Situation umgehen zu können.
Ja, also ich beobachte ja auch mazedonische Medien und eigentlich ist das Thema überhaupt nicht auf der Agenda. Habe ich so das Gefühl. Also deswegen frage ich mich ja, wie können sich denn die Menschen überhaupt informieren?
Ja.
Aber wahrscheinlich dann eben durch diese Workshops, die NGOs organisieren, was eine gute Sache ist. Sandra, Stichwort Mazedonien. Viele Asylsuchende in Deutschland kommen ja aus den Balkanländern, unter anderem auch aus Mazedonien. Die Zahl ist deutlich zurückgegangen in den im letzten Jahr, aber trotzdem kommen sehr nach wie vor Roma-Familien, Roma nach Deutschland, die allerdings keine Chance auf Asyl haben und wieder abgeschoben werden. Was passiert mit denen in Mazedonien? Ich frage dich deswegen, weil ich weiß, dass du ein Projekt, ist es in Skopje oder? In Skopje betreust. Kannst du mehr was dazu sagen?
Mhm. Gerne, genau. Das ist ein Projekt, das findet in einem Stadtteil von Skopje namens Šutka, in Kurzform oder Šuto Oriza, die Stadt, wo halt hauptsächlich Roma leben. Es ist auch, glaube ich, wird öfter als die größte Roma-Gemeinde sogar Europas bezeichnet. Mhm. Die haben sogar auch einen eigenen Roma-Bürgermeister und sind auch einigermaßen gut selbstverwaltet. Von denen allerdings genau das Projekt, was wir da seit 10 Jahren schon unterstützen, versucht halt die Schulbildung von Roma-Kindern zu erhöhen. Also damit die Kinder mindestens diesen 8-jährigen Schulabschluss haben, nicht nur damit sie irgendwie zumindest eine Chance auf einen Job haben später oder eine weiterführende Bildung, aber auch damit sie zum Beispiel berechtigt sind, bestimmte Leistungen in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel Sozialhilfe, für die man auch eine abgeschlossene Grundschulbildung benötigt. Und was uns da halt immer wieder, also immer sehr häufig begegnet, ist, dass einfach, dass Eltern versuchen, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu geben, diese in Mazedonien nicht sehen und dann ihre Kinder aus der Schule nehmen, nach Deutschland gehen, hier versuchen, Asyl zu beantragen und nach kurzer Zeit wieder abgeschoben werden. Und das Problem daran ist halt, dass das für die Kinder auf jeden Fall noch schwieriger wird, weil die halt dann aus diesem sowieso sehr anstrengenden und mühevollen Prozess, also des vor Ort in der Schule, also in der Schule Bestehens, wieder rausgerissen werden, weil sie nach einer bestimmten Anzahl von Monaten, die sie nicht in der Schule waren, das ganze Jahr wiederholen müssen, was ihren Stand in der Schule natürlich auch nicht erleichtert. Und weil die Eltern halt tatsächlich oft irgendwie alles auf diese Karte Asyl in Deutschland setzen, alles, was sie haben, verkaufen, zurückkommen und dann halt gar nichts haben.
Mhm. Aber habe ich dich richtig verstanden? Habt ihr da Schulen, spezielle Schulen für Roma-Kinder oder besuchen die eine normale mazedonische Schule mit anderen mazedonischen Kindern? Oder
ja, gibt also es eine so separate Schule nur für Roma? Aha. Genau, also offiziell ist es so, offiziell gibt es ja auch keine Diskriminierung der Roma. Das ist ja auch von Deutschland, das ist ja auch so wie das Dilemma, das ist ja auch von Deutschland, wird es ja auch so betrachtet, dass man Roma eben wieder abschieben kann, weil sie offiziell nicht um ihr Leib und Leben fürchten müssen. Mhm. Und deshalb haben auch Roma-Kinder nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, eine mazedonische Schule zu besuchen. Und genau wie du sagst, es ist eigentlich so vorgesehen, dass sie halt in die bestehenden Schulen gehen. Mhm. Und es gibt natürlich aber manche Schulen, die halt aufgrund ihrer Lage, wie zum Beispiel die Schule, die da auch in Schuttgar ist, da sind eigentlich nur Roma.
Ja, das ist ja vielleicht nur eine Roma-Gemeinde. Ja, ja.
Genau, keine mazedonischen Kinder, auch keine albanischen Kinder. Es gibt aber auch andere Schulen, da ist es gemischter. Und was es leider immer noch sehr häufig gibt, ist, dass Roma-Kinder auf Sonderschulen eingeschult werden, weil sie angeblich weniger intelligent sind. Das passiert also in ganz vielen Ländern auf dem Balkan ganz automatisch. Mhm. Und das zum Beispiel ist auch eine ganz klare Diskriminierung.
Ja, ja, ich verstehe. Wie finanziert ihr euch? Wie finanziert ihr das Projekt?
Wir finanzieren uns zum größten Teil über Spenden und zwar dank des Sozialen Tages, an dem einmal im Jahr deutsche Schülerinnen und Schüler bundesweit arbeiten gehen, anstatt zur Schule, und uns ihren Lohn spenden. Mhm. Und da kommen jedes Jahr so 1,5 Millionen Euro zusammen. Und von diesem Geld finanzieren wir sowohl solche Projekte, die halt jetzt schon seit einigen Jahren laufen, aber auch jedes Jahr ein neues Projekt, für das wir vorher so einen Bewerbungsprozess haben und was dann in der letzten Entscheidungsrunde auch von Schülerinnen und Schülern, die an dem Sozialen Tag teilnehmen, ausgewählt wird.
Und wann ist das in diesem Jahr, der Soziale Tag?
Das kann ich dir leider nicht ganz genau sagen. Der ist irgendwann im Juni und dieses Projektauswahltreffen, wo das neue Projekt festgelegt wird, was gefördert wird, das findet im Mai statt.
Aber das kann man ja alles schön auf eurer Seite nachlesen.
Genau, und der Grund nämlich auch, warum ich das, die Daten manchmal gar nicht so genau weiß, ist, weil wir uns in der Stiftung um die Auslandsprojekte kümmern, also die ja auch über mehrere Jahre laufen. Und weil nämlich die ganze Deutschlandarbeit, also der eigentliche auch, man könnte sagen, Kern unserer Arbeit oder was unsere Arbeit erst möglich macht, also die Kampagne zu dem Sozialen Tag und auch dieses Projektauswahltreffen, das wird alles von dem Verein Schüler helfen Leben getragen, der sein eigenes Büro in Neumünster hat und der von 8 Freiwilligen, das von 8 Freiwilligen geleitet wird.
Super, Sandra, eine letzte Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was hat denn diese Reise mit dir gemacht? Hat sie deine Einstellung zu dem Thema verändert?
Also ja und nein. Ich glaube, was sie vor allem gemacht hat, ist, sie hat mir nochmal ganz viele Fragen so eröffnet.
Neu gestellt? Hast du die Antworten gefunden?
Nein, leider nicht. Ich bin tatsächlich irgendwie mit mehr Fragen zurückgekommen als mit Antworten und auch mit Angst. Auch auf so einer Ebene und Unsicherheit, also auf so einer Ebene, wohin das alles noch führen soll und wohin auch Europa steuert und auch mit Fragen, also was Grenzen eigentlich bedeuten, wofür Grenzen stehen, ob Grenzen irgendwie Menschen schützen oder Menschen eher schaden. Und auch, was mich auch sehr beunruhigt hat, ist halt, wie sehr ausgewählt wird, wer weiterreisen darf und wer nicht. Und es ist, ich fand es immer sehr undurchsichtig, worauf diese Entscheidungen beruhen. Sie beruhen offensichtlich auf irgendwelchen Absprachen, auch auf europäischer Ebene, aber die sind eben nicht offiziell und auch nicht sehr transparent. Und was ich sehr erschreckend finde, ist, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, die dann irgendwie nicht zu denjenigen gehören, die weiterreisen dürfen, damit sofort kriminalisiert werden, weil sie auf einmal illegale Migranten sind. Weil sie zum Beispiel aus Pakistan kommen oder aus Somalia oder Eritrea oder aus Bangladesch oder jetzt auch aus Afghanistan. Und das ist wirklich dramatisch, weil ganz viele von diesen Menschen jetzt schon da einfach stecken bleiben und gar keine Chance haben. Also sie dürfen manchmal auch gar nicht offiziell zurückgeschickt werden, sie dürfen aber auch nicht weitergelassen werden. Also haben sie eigentlich nur die Möglichkeit, irgendwie illegal zu versuchen, über die Grenze zu kommen. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, wohin das führen soll. Und das ist auf jeden Fall ja auch eine wachsende Gruppe von Menschen, die so halt illegalisiert, kriminalisiert wird. Nur aufgrund ihrer Herkunft.
Ja, ich hoffe, dass wir die Antworten darauf demnächst von den zuständigen Politikern kriegen. Heute hat sich ja eine Gruppe von Westbalkan-Staaten in Wien getroffen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Hoffen wir das Beste.
Sandra, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für deine Eindrücke und hoffe, dich dann irgendwann irgendwo auf dem Balkan zu sehen.
Sehr gerne, ja, das würde mich freuen.
Danke sehr, mach's gut.
Vielen Dank.
Ciao,
ja,
ciao.
Ciao.
Ja, das Gespräch haben wir heute Nachmittag aufgezeichnet und inzwischen hatte ich auch Zeit, die Internetseite aufzusuchen und die heißt www.schüler-helfen-leben.de. Und der soziale Tag ist am 14. Juli 2016, also ihr habt Zeit. Informiert euch, meldet euch an, macht mit, es macht bestimmt Sinn. So, und wir hören uns bald, versprochen. Bis dahin, schöne Grüße aus Köln und tschüss.